Der Herr ist auferstanden. Ja, ihr Lieben, ich möchte euch auch noch von meiner Seite herzlich grüßen. Ostern ist vielleicht das gewaltigste Ereignis in der Heilsgeschichte von Gott. Das gewaltigste Ereignis. Ich möchte mit euch Konsequenzen von der Auferstehung vom Herrn, die unsere Auferstehung mit beinhaltet und uns versetzt hat, ins Reich von seinem geliebten Sohn. Diesen Gedanken möchte ich mit euch nachgehen. Weil wir aber physisch noch auf dieser Erde leben, sind wir Bürger von zwei Reichen, von zwei Welten. Das ist eine ganz grosse Herausforderung, die Gedanken, die ich mit euch jetzt möchte teilen möchte. Und zwar zuallererst für mich. Ich kann nicht behaupten, dass ich das ganz gepackt habe oder dass ich das entsprechend dem Anliegen vom Herrn so umsetzen kann. Ich möchte kurz beten. Vater im Himmel, wir sind so darauf angewiesen, auf deine Führung, auf deine Leitung, auf dein Sagen. Segne du es, rede, segne du bitte es hören durch deinen Geist. Wir brauchen dich, wir sind arm, wir sind bedürftig. Herr, wir brauchen deinen Geist. Ohne dich können wir nichts tun. Danke, dass du uns jetzt begegnest. Amen. Ich habe das Thema, das ich mit euch jetzt bewegen möchte, in fünf Teile aufteilt, oder fünf Punkte. Der erste Punkt ist, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das zweite, den Himmel anvisieren, vorbereiten auf die Ewigkeit. Das dritte, Vergänglichkeit von unserem Leben, Begrenztheit in dieser Welt. Das vierte ist der Auftrag, den wir haben von unserem Herrn, bis er wiederkommt, bis zur Wiederkunft. Und das Fünfte ist das Finale, die Entrückung, das, was uns bevorsteht. Ja, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind Bürger von zwei Welten. Vom irdischen Welt, vom Reich Gottes. Der Paulus hat das so beschrieben, er hat gesagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als der Retter. Das Recht von unserer Staatsbürgerschaft im Himmel ist eingetragen im Buch vom Leben. Im Hebräerbrief tun die Glaubenshelden etwas ganz Wesentliches ausdrücken, wo auf mich dunkt, wo uns noch recht entfernt liegt, mindestens mehr. Er sagt, im Glauben sind diese alle gestorben, ohne die Verheißung erlangt zu haben. Nur von Ferne haben sie diese gesehen, sie gegrüßt und bekannt, Gäste und Fremdlinge auf Erden zu sein. Gäste und Fremdlinge auf Erden zu sein. Die nämlich solche Sagen geben zu erkennen, dass sie eine Heimat suchen. Sie waren auf der Reise als Pilger auf der Suche nach einer echten Heimat, für die, wo sie bestimmt sind und berufen. Es ist eine Sehnsucht nach dem Himmel, nach der Begegnung mit unserem auferstandenen Herr, ihn zu sehen, ihn zu treffen. In seine liebenden Augen, die man heute also jetzt den Lieder, oder wo Thomas ausgedrückt hat, gehört haben. Der Autor vom Hebräerbrief fährt dann weiter und sagt, nun aber sehen sich diese Glaubenshelden, werden als Glaubenshelden bezeichnet, das sind ihr auch, nun aber sehen sich diese Glaubenshelden nach einer besseren Heimat, nämlich nach der himmlischen. Und jetzt kommt für mich etwas ganz Gewaltiges. Darum schämt sich Gott ihr nicht und lässt sich ihr Gott nennen. Er schämt sich nicht, wenn wir die Sehnsucht ausdrücken. Und im Umkehrschluss können wir sagen, wenn wir die Sehnsucht ausdrücken, ehren wir ihn. Das macht ihm Freude, wenn wir uns nach der Begegnung mit ihm sehnen. Unsere Heimat ist im Himmel. Auch wieder im Hebräerbrief heißt, denn wir haben keine oder hier keine bleibende Stadt, sondern suchen die zukünftige. Wie denkt einmal der Abraham unterwegs gsi, von Ort zu Ort mit seinen Zelt, mit seinen Beduinenzelter. Aber er hat die Stadt von Gott im Blick gehabt. Er hat sich gesehnt nach dem. Und darum hat er auch den komplizierten, schwierigen Weg auf der Welt tun können. Er hat rausgeblickt auf die Stadt Gottes, auf Jerusalem. Auf das himmlische Jerusalem. Der C.S. Lewis, vielleicht kennen einige ihn, er hat die Tatsache so ausgedrückt. Ich zitiere. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Als die Staatsbürgerschaft hat sich verändert, obwohl wir immer noch einen Pass von dieser Welt haben. Wissen wir, dass wir auf dieser Erde nur als Besucher da sind, als Fremdling, als Asylanten auf dem irdischen Planet. Wir sind für das ewige Reich bestimmt und berufen. Für die neue Welt, die Jesus, wo Gott geschaffen hat. Sind wir uns bewusst, dass unser Leben kann sehr knapp, sehr eng, sehr begrenzt sein? Die Bibel sagt, wir leben vielleicht 70, vielleicht 80 Jahre. Viele werden viel früher abberufen. Verstehen wir den Kontrast zwischen diesen 70, 80 Jahren oder noch weniger und den Milliarden und Milliarden und Milliarden von Jahren in der Ewigkeit? Merken wir etwas von der Gewichtung von diesen Tatsachen, dass sich die alten Glaubenshelden so nach dieser anderen Welt gesehnt haben? Der Wim Malko hat über die Haustüre von seinem Haus einen Schriftzug angebracht. Und dort steht auf der Durchreise. Was ist das für ein Zeugnis bei unseren Häusern? Für den Herr. Wir sind nur auf der Durchreise. Wir haben eine andere Heimat, wo wir darauf zugehen. Wir sind Bürger von zwei Welten und das ist klar, dass das erzeugt eine riesige Spannung. Die beiden Reiche sind einander diametral entgegengesetzt. Das fordert uns raus. Wir stehen aber mit beiden Beinen noch auf dem Boden von dieser irdischen Welt. Auf keinen Fall Weltflucht oder Weltverneinung, wie der Dietrich Bonhoeffer das gesagt hat. Nicht Weltflucht und nicht Weltverneinung. Das wäre eine Karikatur vom Christsein. Und ihr seht, dann komme ich dann noch auf den Punkt, was unser Mandat ist in dieser Welt, was unser Auftrag ist. Nicht abgehoben, nicht einfach die Welt vergessen. Jemand hat gesagt, das hat mich sehr beeindruckt, oder hat die Beobachtung gemacht, dass die Menschen, die am meisten für andere Menschen da haben, sich eingesetzt haben, das sind die gewesen, die am häufigsten den Blick in den Himmel hatten. Wie die Leute, die Menschen, die Glaubenshelden, die wir im Hebräerbrief jetzt gelesen haben. Das finde ich stark. Eben, ich habe es schon erwähnt, wir haben einen Auftrag, ein Mandat, und ich komme dann noch unter Punkt 4 darauf. In dieser Welt, hier, in diesem Reich, im Weltreich, im Reich vom Fürsten der Welt. Jesus hat zu seinem himmlischen Vater gebetet mit dem Wort: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt hinwegnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Da gibt es eine Parallele von Jesus zu uns. Ich komme zum zweiten Punkt, den Himmel anvisieren oder Vorbereitung auf die Ewigkeit. Der Himmel, der auf uns wartet, ist eine Geschichte, die hinter unserer Lebensgeschichte abläuft. Es geht darum, dass wir in einer chaotischen, orientierungslosen Zeit den Blick erst recht auf die Ewigkeit, auf den Himmel, auf das Reich vom Herrn richtet. Und der Paulus hat gesagt, wir blicken nicht aufs Sichtbare. Das Sichtbare ist vergänglich. Wir blicken, unser Blick muss gehen aufs Unsichtbare, weil das ist ewig. Das sind Milliarden und Milliarden und Milliarden von Jahren. Nicht die paar Jahre hier auf dieser Welt. Wir sehen dann noch, was das bedeutet, die paar Jahre, unsere Vergänglichkeit. Es geht um mehr, es geht um Größeres, um Höheres. Das, was wir suchen, kann uns die Welt niemals geben. Das ist übrigens ein ganz starkes Thema im Life. Die Frage, gibt es ein Glück in dieser Welt? Menschen, die nach dem suchen. Nein, das Glück gibt es in dieser Welt nicht. Das sehen wir. Bei erfolgreichen Menschen, bei Sportlern, bei Unternehmer, Karriereleute, Künstler, irgendwann stürzt das ab, irgendwann geht von der Gesundheit her, funktioniert das nicht mehr. Nein, das Glück ist in dieser Welt nicht zu finden. Wir leben in einer findlichen Welt. Das Glück und die Hoffnung ist aufbewahrt im Himmel. Wartet auf uns, auf die Gläubigen. Im Kolosser 1,5 sagt Paulus das. Und zwar danken wir Gott um der Hoffnung willen, die für euch im Himmel aufbewahrt ist. Was für ein Trost, aufbewahrt. Dort ist sie schon. Dort ist die Hoffnung. Dort ist das Glück, wo wir mal vom Herrn in Empfang nehmen. Menschen, die an Herr, an Gott glauben, an sein Wort, für die oder die leben in einer Gewissheit. Und diese Gewissheit ist nicht irgendwie ein Fürwahrhalten, ein Ich glaube das, sondern die Gewissheit basiert auf dem Wissen. Ihr kennt all die Stelle vom Hiob, wo er gesagt hat: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wieso wissen wir das? Wieso können wir das sagen? Dass es das weit über unseren Glauben, über unser Verständnis und so. Wir wissen es, weil es in der ewig gültigen Schrift im Wort Gottes so steht, enthalten ist. Das Wort Gottes ist der Punkt, der Anker, die Basis, die wir so nötig haben in dieser Welt. Die Gläubigen werden eines Tages, das wissen wir, alle Not, Ungerechtigkeit, Tod, das endgültige Ende, anders erleben, nämlich im Himmel, dort, wo der Herr uns vollends wird trösten und Tränen abwischen. Damit geht es darum, das finde ich eine gewaltige Herausforderung, es geht darum, sich von dieser Welt, von dieser materiell prägten Welt, mehr und mehr loszulösen. Das klingt verrückt. Wir, die so verhängt sind im materialistischen Denken, Leistung und Materie, und mehr und mehr uns von dem loslösen. Wie gesagt, was ich schon erwähnt habe, es geht nicht um eine Waldflucht. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Loslösen, um für den Herrn ausgesondert zu sein. Der Paulus hat das so ausgedrückt, finde ich ganz eine krasse Aussage, was das könnte für uns heißen: haben, als hätten wir nicht. Haben, als hätten wir nicht. Was für eine Herausforderung, unser Denken und Handeln. Besitztümer brauchen, als hätten sie keinen Wert. Und Jesus hat gesagt, sammelt nicht Schätze auf dieser Erde, wo Rost und Motte sie vernichten oder zerfressen. Es gibt ein wunderbares Lied von Nicola Volkommer. Und ich zitiere nur die erste Strophe. Sie sagt, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du, Gott, hast sie mir ins Herz gelegt. Sicher denken jetzt viele auch gerade an die Predigerstelle. Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir sind übrigens alle Menschen. Alle Menschen haben den Gedanken, dass es eine Ewigkeit gibt, könnte geben. Im Herzen. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Damit komme ich zum dritten Punkt, die Vergänglichkeit von unserem Leben. Der Hiob, im wahrscheinlich ältesten Buch der Bibel, hat Folgendes gesagt. Wie vergänglich ist der Mensch? Wie kurz sind seine Jahre? Wie mühsam ist sein Leben? Er blüht, der Mensch, er blüht auf wie eine Blume und verwelkt, er verschwindet wie ein Schatten und fort ist er. So beschreibt der Hiob unsere paar vergängliche Jahre auf dieser Erde. Und der Psalmdichter sagt im Psalm 90, übrigens, vielleicht ganz kurz noch, ich habe hinten alle Bibelzitate ausgedruckt und lege auf, wenn sich jemand möchte debattieren. Psalm 90, 4. Du lässest sie, die Menschen, dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Ja, unser Lebenshäuschen ist sehr zerbrechlich, sehr anfällig, sehr verletzbar. Kurz, begrenzt, ja. Es gibt so viele Bedrohungen, Naturkatastrophen. Denken an den Verkehrsunfall, die jetzt passiert sind mit diesen Busunglücken, die tragischen Unfälle. Oder eben Naturkatastrophen, Gewalt, Krieg, all das, Not, Pandemie, die unser Leben bedroht, unser Leben kann abkürzen. Ein paar Beispiele, die sehr nachgehen. Zwei junge Mütter in den 40ern, weg von ihren Kindern, an Krebs gestorben. In den 40ern. Und ein junger Evangelist, das ist der David Bubenzer, der Bruder von Nathan, ich weiß nicht, ob der Roger da ist, er hat uns mal auf das aufmerksam gemacht, das ist ganz tief. Ein junger Evangelist, auch in den 40ern, in der Vorbereitung oder kurz bevor er seine Predigt gehalten hat, hat er einen Herzschlag erlitten. Gesund und tot. Gesund und tot. Mit 44, ein tiefgläubiger Christ, der meiner Meinung nach, und das ist natürlich dann das ganz Gewaltige, was da für ein geistliches Vermächtnis hinterlassen hat, aber das war ein Thema für sich. Etwas, das mir ganz nahe geht, auch der Gypsy. Vielleicht habt ihr von dem Drama gehört, auf dem Gletscher über 3000 Meter auf der Tête Blanche. Das sind Skitourenläufer, die für Glacier de Patrouille trainiert haben. sind im Sturm, über 3000 Meter, wie gesagt, im Sturm, durch Wind, Kälte, erfroren. Alle sechs jungen Menschen. Der Älteste war 51, die anderen irgendwie 20, 30. Und wieso als mir das so nahe geht? Weil Gypsy und ich auf die Autoroute auch gemacht haben von Chamonix, also auf Chantier, auf Zermatt. Und wahrscheinlich sind wir genau dort, auf dieser Tête Blanche, auch durchgekommen. Bei schönstem, herrlichstem Wetter. Und jetzt an die Menschen denken, die eine Person ist noch nicht gefunden worden, ist vielleicht in einem Gletscherspalt. Das ist mir sehr nahe gegangen. Und das Zweite, ich bin mit im Bergführer, mit meinem Freund im Monte Rosa-Gebiet auch in einen ganz heftigen Schneesturm gekommen, wo er selber schon Erfrierungen hatte. Und wir mussten umkehren wieder. Mühsam durch den Wind abfahren. Das zeigt mir einfach, wie begrenzt unser Leben kann sein kann. Wie schnell, tausend Fälle, wie unser Leben kann begrenzt werden kann. Ihr kennt alle das Gebet von Moses. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Klug in den Augen von Gott. Ich glaube, im Mittelalter ist das gewesen, hat es einen Mönchsorden gegeben. Wenn sich die begegnet sind, haben sie sich begrüßt mit dem Gruß Memento Mori. Denk ans Sterben. Es mutet uns komisch an. Gell? Und wir haben gesagt, es geht nicht um eine Weltflucht, sondern es geht darum, dass wir aus dem Fokus raus, aus dieser Perspektive, aus dieser Hoffnung, anders in dieser Welt stehen können. Um einen Auftrag wahrzunehmen, auf das komme ich noch. Wir warten auf den Herrn. Und das ist keine Weltflucht, es ist nicht schwärmerisch, es ist nüchtern und wachend. Aufmerksam, wach sein. Es kann sehr bald passieren, dass der Herr zurückkommt. Ich komme dann noch darauf. In der Zwischenzeit kommen wir zum vierten Punkt. Unser Auftrag in der Zeit, bis Jesus wiederkommt. Das ist das Mandat, das der Herr uns gegeben hat. Und zwar, weil wir Doppelbürger sind, vom Reich der Welt und vom himmlischen Reich, haben wir einen dreifachen Auftrag in dieser Welt auch noch. In dieser Welt. Der erste Punkt ist, wir sind der Welt, um Frucht zu bringen. Was das immer heisst, können wir jetzt nicht weiter ausführen. Das würde zu weit gehen. Der zweite Punkt ist, das Bild von Jesus verändert werden. Und das dritte, Botschafter sein an Christi Stadt. Ich komme zum ersten Punkt. Erwählt, um Frucht zu bringen. Das scheint Gott ganz ein grosses Anliegen zu sein. Wir können unschwer verstehen oder erraten, wieso. Es ist das Anliegen vom Herrn selber. Er hat gesagt, oder Johannes schreibt uns das, wobei es ist Jesus selber, der da redet. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, und jetzt kommt's, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Erwählt, um Frucht zu bringen. Wir sehen noch, was das für Konsequenzen haben. Das zweite, Veränderung, ist das Bild von Jesus. In seinem Charakter scheint Gott auch ein Riesenanliegen zu sein. Warum? Können wir auch uns schwer erraten. Wir kommen auch noch darauf. Der Paulus hat das so geschrieben, ein Gedanke dazu. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Das ist sein Anliegen. Für das hat er uns geschaffen. Eine gewaltige Berufung, eine Würde, immer ähnlicher werden. Sein Charakter, in seinen Charakter hineinwachsen. Es geht natürlich zuallererst darum, unser Herz zu ehren. Wenn wir auf diese Anliegen eingehen und die mit seiner Hilfe, das versteht sich vor dem Salm, wir können nichts aus uns allein tun, wir brauchen seine Hilfe, wir brauchen seinen Geist, keine Frage. Aber nochmal der erste Punkt, was höchste Priorität hat, es geht um seine Ehre, es geht um ihn, nicht um mich. Not about me, it's you. Es geht um ihn, es geht um Beziehung zu ihm. Was ich ganz, ganz toll finde in der Apostelgeschichte, haben die Leute ganz am Anfang in Kapitel 4 eine Äußerung gemacht und haben gesagt, sie haben festgestellt, dass Johannes und Petrus Jünger von Jesus gewesen sind. Meine lieben Freunde, ich muss das zuerst zu mir sagen. Stellt mir das bei mir auch fest, dass ich ein Jünger von Jesus bin. Das ist eine ganz grosse Herausforderung. Aber der Herr hat uns zugesagt. Er will das so. Er macht das und er hat die Möglichkeit geschaffen. Wir sehen es noch. Und dann etwas, was mich sehr bewegt. Auf dem Grabstein vom ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau, tiefgläubiger Christ, ist folgende Inschrift gestanden. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es schon mal so gesagt. Ich zitiere das: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Ist das nicht das gewaltige Zeugnis von einem Staatsoberhaupt? Dieser war auch mit Jesus von Nazareth. Das heisst, es war ablesbar. Ein Abglanz, das ist unser Auftrag, ein Abglanz, ein Abdruck. Färbt sich das ab, was Jesus für uns vorbereitet hat? Es geht ja immer ums Kreuz, dort ist das alles passiert. Färbt sich das ab in unserem Leben? Ich bin immer noch im Thema von unserem Auftrag. Jesus hat von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt, das kennen wir. Das ist eine gewaltige Aussage. Wenn wir das, ich glaube, du, Thomas, hast das auch jetzt vor kurzem stark ausgeführt, was das eigentlich bedeutet. Ich bin das Licht der Welt. Und dann hat er gesagt, so seine Nachfolger, und jetzt kommt das zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Das heisst, wenn er das Licht ist, hat er uns dazu bestimmt, auch Licht zu sein. Eben ihm ähnlich zu sein oder gleich. Oder auch Licht zu sein. Und er hat gesagt, nicht ihr werdet Licht zu sein, sondern ihr sind. Hat mit dem Kreuz zu tun. Mit dieser Kraft, mit dem, was er für uns erworben hat. Der Paulus hat das so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Ganz eine krasse Aussage. Das ist eine bekannte Aussage im Philipperbrief. Er hat gesagt, erweist euch als unsträfliche Gotteskinder inmitten einer verkehrten und verdrehten Menschheit. Also die Gegenwart lässt grüßen. Inmitten einer verdrehten und verkehrten Menschheit, unter der ihr, und jetzt kommt gewaltig hinzu, unter der ihr wie Sterne in der Welt leuchtet. Was für eine gewaltige Verheißung, Zusage. Er ist Licht, er zündet das Licht an, wo wir sollen leuchten in dieser Welt. Wiederum, es geht zuallererst um der vom Herr. Die Verheißung oder die Verherrlichung von Gott ist das höchste, das größte Ziel für uns, für seine Jünger, für Nachfolger. Und wir dürfen, und das finde ich ganz wichtig, mit Freude und nicht als Pflicht den Auftrag wahrnehmen. Mit Freude. Wir haben die gewaltige Berufung. Was für eine Würde hat der Herr auf uns gelegt, seine Vertreter sein in dem weltlichen Reich. Dann hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ihr kennt das alles in der Bergpredigt, ihr seid das Salz der Erde. Da kann man wahrscheinlich ganz vieles sagen, habt ihr auch schon ganz viel gehört, auch Predigten darüber. Ich möchte nur etwas herausheben. Jesus hat in der Endzeitrede Folgendes gesagt. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Und jetzt kommt das Aber, um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Erleben, was für einen Auftrag hätte er uns gehabt. Durch Mission, durch Evangelisation, Menschen den Weg zu zeigen, heileuchten. Dann der dritte Punkt im Endlichen Werden, sein Auftrag, Botschafter an Christi Stadt. Also unser Auftrag, das scheint Jesus ja auch ganz, ganz wichtig zu sein. Ist klar, wir haben eben, all das, was wir jetzt gesagt haben, deutet ja auch auf das hin. Als Jesus Nachfolger sind wir berufen, Gesandte sein, seine Botschafter von seinem Reich. Ein Botschafter hat eine hohe Stellung in unserer Welt. Botschafter sind vom Reich von Gott. Dürfen wir, du und ich. Wie gewaltig. Botschafter sind in dieser irdischen Welt. Der Paulus hat das so formuliert. Wir kennen all die Stellen, die Korinther 25. Für Christus also reden wir als seine Gesandten. Da ja Gott durch uns ermahnt, wir bitten für Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist unser Auftrag. Es geht darum, das kennt ihr alle, das ist ganz klar, müssen wir eigentlich nicht erwähnen, es geht darum, auch eben in einer sterbenden Welt, wo wir drinnen leben, das Heilsangebot Jesus und jetzt verbunden mit praktischer, tätiger Liebe unseren Menschen weiterzugeben, vorzuleben. Verbunden mit praktischer Liebe und die Einladung aussprechen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Im hohepriesterlichen Gebet hat Jesus zu seinem Vater betet und gesagt, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Und dann hat Jesus uns seit der Auferstehung, seit Ostern, eine ganz gewaltige Verheißung hinterlassen, ausgesprochen. Er hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, durch den Heiligen Geist. Also er lässt uns nicht allein. Wir müssen nicht aus Haus raus. Das wäre wieder eine Karikatur, wenn wir das aus Haus raus wollen probieren. Das geht nicht. Er wird Zeugen sein für mich, sagt Jesus, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Kennt ihr gut. Das ist ein Auftrag. Auf dem Auftrag, Botschafter sein, in dieser Welt, steht eine ganz gewaltige Verheißung. Daniel 12,3. Die Verständigen aber werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche viele zur Gerechtigkeit geführt haben, werden leuchten wie Sterne in alle Ewigkeit. Gewaltig. Kommen wir zum letzten Punkt. Das Finale. Das, was im Heilsplan vorgesehen ist, oder ich kann so sagen, das nächste Ereignis, das Gott vorgesehen hat, ist im Heilsplan, ist die Entrückung. Für die Entrückung braucht es keine weiteren Zeichen. Analog oder im Gegensatz zu der Wiederkunft Jesus nach der Trübsal, nach den 2x3,5 Jahren Trübsalzeit, wo Jesus auf die Erde kommt und dann die Regierung sozusagen übernimmt. Aber für die Entrückung ist alles erfüllt. Die Entrückung könnte jeden Tag passieren. Könnte. Wir müssen nicht spekulieren. Der Herr weiß es. Die Frage ist nur, haben wir das im Blickfeld? Bewegt uns das? Weil wenn wir weggenommen sind, ich komme dann gerade noch drauf, wenn wir weggenommen sind, dann fängt Trübsal an. Dann wird es schwierig für Menschen, Gott noch zu finden. Sie finden noch, aber es wird ganz schwierig. Ganz kurz, das Ereignis von der Entrückung ist vielleicht eines der allergrößten Wunder, Gnadenwunder, dass Gott seine Kinder, die schon verstorben sind im Glauben und die noch leben, Jesus kommt in den Wolken entgegen, aber nicht bis auf die Erde runter, in den Wolken und dann ruft er uns, holt uns, zuerst die verstorben sind im Glauben, im Neuen Testament natürlich, die verstorben sind im Glauben und die, die im Glauben jetzt noch am Leben sind, holt er sie zu sich. Wir gehen ihm entgegen in den Wolken. In den Wolken. Was für eine Liebe, was hat sich Gott da ausgedacht, dass er uns aus dieser Not, aus dem Elend von dieser Welt so abholt. Mit der Absicht, das ist das Größte, immer bei ihm sein. Wir gehen nicht mehr zurück. Auch wenn wir im tausendjährigen Reich sind, dann sind wir bei ihm in dieser anderen Dimension. Mit einer anderen Berufung. Die Frage ist, wer wird bei dieser gewaltigen Evakuierung, wer wird aus dieser sterbenden Welt dabei sein? Das ist eine bange, ernsthafte Frage. Und wir uns stellen müssen. Sind alle Kinder Gottes, alle, die wiedergeboren sind. Diejenigen, die ihren Namen im Lebensbuch vom Lamm, wo Jesus eingetragen sind. Und zwar nicht mit Tinte, sondern mit dem Blut, das Jesus vergossen hat am Kreuz. Das ist die Unterschrift. Von ihm. Das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Und jetzt ein ganz hoffnungsvoller Gesichtspunkt oder Ausblick. Evangelium. Evangelium, Botschaft Gottes Hilfe, die parat ist, die da ist für alle Menschen. Jesus, Gott, als vollkommener und absolut schuldloser Mensch oder Sohn Gottes für uns als Kreuz. Er stirbt stellvertretend für uns als total schuldlos, als schuldloses Opfer. Er nimmt die Sünde der Menschen auf sich. Er erwartet nicht irgendwelche Leistungen, Abbüssen. Nein, er nimmt unsere Schuld auf sich, weil wir könnten es nie, nie könnten wir das wieder gut machen. Unseren Unglauben Gott gegenüber. Er hat eine Schuld bezahlt, die wir nie könnten bezahlen. Ist uns das bewusst? Könnten wir nie. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Wenn wir an sein Erlösungswerk glauben, ihm vorbehaltlos vertrauen, dass er das vollbracht hat und ihm unsere Schuld bekennen, zugestehen, dass ich falsch liege, brauchen wir ja immer wieder, aber da geht es vielleicht jetzt mal um eine ganz grundsätzliche, erstmaliges Eingestehen, dass wir schuldig sind vor Gott. Dann rechnet uns Jesus seine Gerechtigkeit zu. Gewaltig. Das Einzige, was wir müssen mitbringen, ist, wie jemand das gesagt hat, unsere Kapitulationsurkunde zum Kreuz bringen. Eingestehen, ich bin falsch gegangen, ich habe Gott verunehrt, ich habe ihm nicht geglaubt, nicht vertraut. Ich kapituliere. Das ist das Größte und das Beste, was einem Menschen passieren kann. Wenn wir kapitulieren, freut er sich, nimmt das gerne an und versetzt uns in sein Reich, ins Reich von seinem geliebten Sohn. Und vielleicht noch die Aussage, die kennen ihr alle ganz gut. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesendet, dass er die Welt richtet, sondern dass mehr Menschen von ihm gerettet werden. Was für eine Liebe, was für eine Haltung von Hoffnung, die uns hier entgegenkommt. Das ist fast nicht zu fassen. Dazu fehlen eigentlich Worte. Der Paulus hat das so ausgedrückt, er gesagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Das bezieht sich auf das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz. Die Aussage, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Ohne diese gewaltige Aussage wäre die Entrückung haltlos, wertlos, unmöglich. Ich komme noch zu einem letzter Punkt, unsere Hoffnung. Als Bürger vom Himmelreich haben wir eine feste, unverbrüchliche Hoffnung. Wie ein Anker, der festgemacht ist in der Ewigkeit, der uns jetzt zieht. Aus Liebe zieht der Herr seine Geschöpfe ein, wenn wir auf seinen Ruf, auf seine Einladung eingehen. Das hat er ermöglicht durch sein Sterben am Kreuz. Der Kreuzestod ist ein einmaliges, abgeschlossenes Ereignis. Aber sein Liebesbeweis, den er damit verbindet, der Liebesbeweis durch sein Sterben am Kreuz, als Leiden, das vorausgegangen ist, das dauert eine Ewigkeit an. Für das verbirgt sich Gott, indem er uns den Heiligen Geist geschickt hat. Dass das möglich ist in unserem Leben. Und gleichzeitig hat er uns ein Angeld gegeben, wie ein Vorausanteil, ein Vorempfang, ein Erbvorbezug als ewige Geschenk von der Ewigkeit, als ewige Heil. Ganz gewaltig. Damit wir jetzt schon eine Idee haben, was auf uns wartet. Und damit voller Freude. Ich denke, dass Märtyrer sich an solchen Aussagen gehalten haben und aufgerichtet haben, weil sie gewusst haben, da ist etwas Gewaltiges parat für uns. Und darum haben sie können das Leiden in Kauf nehmen. Jesus betet auch für uns, das ist ja wunderbar, wie er das für Petrus gemacht hat, dass unser Glaube nie aufhört. Was für eine Zusage, was für eine Liebe. So seine Geschöpfe. Wie unschätzbar gross ist seine Liebe. Er oder die Liebe will uns helfen, dass wir mit dem Paulus können sagen, ich zitiere es, 2. Timotheus 4,7, ich habe den guten Kampf gekämpft, habe den Lauf vollendet, den Glauben unverletzt bewahrt. Fortan liegt für mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit. Amen.